und herzlich willkommen zu Niere to go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren wieder spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
beides Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen. Und auch heute begrüßen wir wieder einen interessanten Gast, Professor Jürgen Flöge. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Und Professor Flöge, stellen Sie sich doch bitte unseren Zuhörern kurz vor.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung und guten Tag. Ich bin Jürgen Flöge, ich arbeite am Uniklinikum Aachen. Für die, die es mit der deutschen Geografie nicht so haben, das ist da, wo Deutschland, Holland und Belgien aneinander stoßen. Ich kann von meinem Büro aus also tatsächlich drei Länder sehen. Das ist ein riesen Universitätsklinikum und ich leite da die medizinische Klinik 2, die für Nephrologie und Rheumatologie und Immunologie und alles, was die anderen nicht so richtig wissen, was es ist, zuständig ist.
Super. Also als Chefarzt in der Nephrologie, da ist natürlich immer die spannende Frage, der Karriereweg, den Sie haben, ist ja schon relativ lange. Wie sind Sie denn in dem Fachbereich Nephrologie gelandet? Können Sie das den Zuhörern so ein bisschen beschreiben?
Zufälle des Lebens. Ich war als Student war ich in der Studienstiftung und mein Vertrauensdozent war zufällig ein Nephrologe in Hannover. Ich wäre sonst auch Gastroenterologe zum Beispiel geworden, aber dass es innere Medizin sein sollte, war völlig klar und dass es eines dieser etwas kniffligeren Fächer, sage ich mal, sein sollte, das war auch völlig klar. Aber damit war dann die Entscheidung ziemlich eindeutig und über die Doktorarbeit bin ich dann direkt in die Nephrologie reinrekrutiert worden.
Ah ja, schön. Hatten Sie denn da unmittelbare Vorbilder auch, die Sie geprägt hatten?
Ja, klar. Also erstens war damals Karl Koch mein Chef. Das ist ein toller Mensch gewesen. So ein richtiger Intellektueller, der die Nephrologie ganz früh mitgeprägt hat. Und der besondere Charme in Hannover war, dass mein zweiter Chef ein gewisser Stanley Sheldon war. Jeder kennt den Sheldon-Katheter. Mhm. Stanley Sheldon ist in England rausgeflogen, weil er ein relativ loses Mundwerk hatte und arbeitete dann in Montpellier und kam aber immer gerne nach Hannover alle zwei Monate und hat sozusagen die Rolle meines zweiten Chefs übernommen. Und dann habe ich noch viele andere Chefs gehabt. Ich habe einen Pharmakologen für anderthalb Jahre gehabt, Klaus Resch in Hannover. Und dann gab es natürlich für drei Jahre Seattle in meinem Leben. Da habe ich Bill Kauser, Rick Johnson und Charlie Alpers kennengelernt als Chefs. Also ich bin multi geprägt.
Ja, also viele verschiedene Einflüsse, die sozusagen dann den Weg geebnet haben. Ja. Wenn man Sie fragt, was Sie heute von Ihrer Arbeit am liebsten machen, was würden Sie denn da am ehesten nennen?
Alles außer administrativen Mist.
Sehr gut.
Okay.
Sie haben uns jetzt so ein bisschen erzählt, wer Sie geprägt hat. Wenn man den Blickwinkel ein bisschen austauscht, was schätzen Sie denn an jungen Kollegen jetzt im klinischen Setting sehr? Welche Eigenschaften?
Ich glaube am meisten die Begeisterungsfähigkeit. Wir sind in der sehr, sehr glücklichen Lage, dass wir ganz tolle Bewerber und Bewerberinnen haben, die häufig, aber nicht zwangsläufig auch ein wissenschaftliches Interesse mitbringen. Also ganz toll sind die, die einfach genuin wissensdurstig sind. Das können sowohl in Anführungsstrichen reine Klinikerinnen und Kliniker sein, das können aber auch genuine Wissenschaftler sein, die einfach durstig sind.
Okay, also das heißt, das ist was natürlich für jeden sehr schön wahrnehmbar ist, das kann ich auch extrem gut nachvollziehen, dass es einen auch wieder selber mit begeistert. Ja. Wenn Sie mal so zurückgucken, man kriegt ja im Laufe der Zeit auch verschiedenste Ratschläge. Können Sie sagen, dass es vielleicht einen oder zwei Ratschläge gab in der Karriere, wo Sie sagen würden, das war extrem wertvoll für mich?
Also externe Ratschläge habe ich natürlich eine Menge bekommen, aber letztlich habe ich für mich selber sehr früh entdeckt, dass man das machen sollte, was man gern macht, weil man das in der Regel gut macht und damit bin ich gut gelaufen. Das ist der beste Ratschlag, den ich Ihnen geben kann.
Da kann ich mich sehr gut anschließen, dann geht auch nie die Motivation und der Elan aus. Jetzt noch eine ganz kurze und persönliche Frage. Was ist Ihr liebstes Hobby? Was begeistert Sie privat?
Ich habe es geschafft, mir ganz viele Interessen außerhalb der Medizin zu erhalten. Ich habe allen immer gesagt, ich glaube fest an ein Leben außerhalb der Klinik. Mein Ruhestand ist nicht so weit weg und ich kann Ihnen sagen, ich werde ganz viel machen und nichts davon hat mit Medizin zu tun.
Okay, also vielseitig interessiert.
Ja, ja.
Super. Professor Flöge, das Thema und Kontext des Podcasts ist ja die EGA-Nephritis. Wenn man Sie fragt und bittet, doch die EGA-Nephritis mal in 2, 3 Sätzen zu erklären, wie funktioniert für Sie IgA-Nephritis?
Unverstanden. IgA-Nephritis ist wahrscheinlich etwas extrem Häufiges. Man weiß, dass in Japan, wenn man sich Autopsieproben anschaut, 1,5% der Bevölkerung eine IgA-Nephritis haben. Eigentlich dürften wir fast nichts anderes behandeln. Das heißt, wir sehen klinisch nur die Spitze vom Eisberg, die paar, die wirklich progredient werden und die, die auffällig werden. Das ist für mich das ganz wesentliche Charakteristikum der IgA-Nephropathie.
Okay, und auffällig bedeutet dann für Sie, wie ist sie der typischerweise aus, der Patient? Oder gibt es den überhaupt?
Nee, den gibt es eben nicht. Das sind ja in der Regel Zufallsbefunde. Irgendwer stolpert über eine Mikrohämaturie, einen Hochdruck oder eine Proteinurie oder eine eingeschränkte GFR. Oder eben junge Leute, die mit einer infektgetriggerten Makrohämaturie reinkommen. Da ist der Verdacht schon relativ hoch. Aber ansonsten gibt es, nun sehe ich natürlich gerne Second Opinions, so richtig den typischen Patienten gibt es für mich nicht. Die sind alle in sich hochspannend.
Ja, jetzt haben Sie ja schon ein Erscheinungsbild genannt, die Hämaturie. Können Sie noch mal beschreiben, welche Befunde dann, also auch eben für die jungen Kollegen, nach und nach erhoben werden und was da so alles an Befunden und Symptomen mit dazugehört?
Ja, klar. Also früher gab es ja noch etwas genannt Musterung. Ich musste auch zur Musterung. Und bei der Musterung mussten alle Jungs auf den Teststreifen pinkeln. Und dann haben sie Blut im Urin gefunden. Und dann ging es immer schief früher. Dann wurden die nämlich zu wem geschickt? Dem Urologen. Was hat der Urologe gemacht? Der hat eine Zystoskopie gemacht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit 18 ein Blasenkarzinom haben? Mhm. Null. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nie wieder zum Arzt gehen wollen nach einer Zystoskopie? 100%. Und das sind dann Leute, die kommen mit 35 wieder, weil sie eine Lebensversicherung brauchen, weil sie einen Check gemacht haben und irgendwer findet dann, das Krea ist hoch, die haben einen Hypertonus, die haben Blut im Urin und die haben eine Eiweißausscheidung. Das ist eigentlich die Tragik der Erkrankung.
Okay, also das ist schon sozusagen was einer der Pitfalls, dass man eigentlich die frühe Diagnostik versäumt, besonders wahrscheinlich auch unter den Bedingungen, die wir in Deutschland hinsichtlich der Diagnostik auch durch die Kostenträger in gewisser Weise auferlegt bekommen.
Ne? Ja klar, also Sie wissen ja vielleicht, dass im Check 35 dem berühmten noch nicht mal ein Kreatinin aufgenommen wurde, weil es Widerstand der Allgemeinmediziner gab, die fanden das überflüssig. Was mich extrem ärgert, muss ich sagen. Andererseits ist so ein Screening ein zweischneidiges Schwert. In Japan macht man ein Schulkinderscreening auf Mikrohämaturie. Und wenn jemand eine isolierte Mikrohämaturie hat, als junger Mensch, und das ist nicht offensichtlich durch Steine oder Tumor oder irgendwas erklärt, und Sie würden Biopsien machen, dann finden Sie in 40% IgA-Nephropathie. 40% ist so ein Sammelsurium, 20% findet man normales Nierengewebe. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, ich würde genau 2 von 3 Fälle biopsieren und ich würde eigentlich nichts Relevantes finden.
was es ja im Alltag nicht besonders einfach macht. Wenn man sich jetzt überlegt, ich habe einen Patienten genau mit dieser Hämaturie vor mir und möchte diagnostisch weiterkommen. Wie gehen Sie denn da in dem Alltag vor? Oder man könnte auch sagen, wann zücken Sie denn die Nadel und stechen in die Niere rein?
Naja, das sind ja Fälle, die wir an der Uni praktisch nie sehen. Das sind die, die beim Allgemeinarzt gerne landen. Also natürlich würde ich im nächsten Schritt, wenn ich eine Hämaturie finde, eine vernünftige Anamnese machen. Ja, alles, was auf Tumorsteinleiden oder familiäre Erkrankung hindeutet, kann Ihnen ganz wichtige Rückschlüsse geben. Schritt 2, Krea bestimmen, Proteinurie messen. Neuerdings wird sehr gepusht die Albuminurie, also machen Sie eine Albumin-Krea-Ratio im Spontanurin. Und wenn da was auffällig ist, also wenn die Proteinurie oder die Albuminurie höher ist, sowas wie 0,8 Gramm pro Gramm oder über 0,5 Gramm pro Gramm und oder wenn die GFR schon reduziert ist, dann habe ich relativ schnell meine Biopsienadel gezückt. Nur so kann ich die IgA-Nephropathie diagnostizieren. Es gibt keine anderen Serumtests, die einem helfen.
Ja, danke für die konkrete Einschätzung. Jetzt haben wir die Diagnose gesichert. Wie geht es dann jetzt weiter? Thema Risikostratifizierung, zeitliches Vorgehen, Therapieeinleitung. Können Sie uns da einmal einen Abriss geben?
Also Risikostratifizierung ist das A und O, weil ich natürlich meinem Patienten sagen muss, wie es weitergeht. Und es geht weiter über einen Zeitraum, das muss man sich sehr klar machen, von 20 Jahren oder mehr. Das heißt, jeder Risikorechner, der mir Risiken für die nächsten 3 Jahre ausrechnet, ist im Prinzip witzlos. Es wird jetzt ein neuer Risikorechner publiziert werden, der auch nach der Biopsie funktioniert. Da braucht man so Dinge für wie GFR, Alter, Geschlecht, Proteinurie und Messscore und Therapieangaben. Und dann rechnet der einem das Risiko aus, ob man in 4 Jahren 50% GFR verliert. Wir haben das mal an unseren eigenen Patienten überprüft. Ich kann auch würfeln. Das ist relativ nutzlos im Alltag. Das heißt, ich gehe im Wesentlichen danach, hat mein Patient schon GFR verloren? Klar, dann ist er ein Risikopatient. Ich gehe danach, hat mein Patient eine hohe Proteinurie? Und wenn Sie es quantifizieren können, ist auch das Ausmaß der Hämaturie ein Risikomarker. Und natürlich nicht eingestellter Hochdruck. Und dann kommt alles, was ich mit meinen Patienten auch durchdekliniere, unter dem Aspekt supportive Therapie. Es gibt noch andere Risikofaktoren. Wer eine IgA-Nephropathie hat und raucht, ist bekloppt. 6-fach höheres Risiko, an der Dialyse zu landen. Das muss man Patienten sagen. Manchmal hören die dann wirklich auf zu rauchen. Wer grob übergewichtig ist, der hat wahrscheinlich eine Summation von IgA-Nephropathie und Adipositas-assoziierter FSGS bzw. Hyperfiltration, auch höheres Risiko. Und der Patient mit dem hohen Salzkonsum und dem schlecht eingestellten Hochdruck.
Dann kann man also sagen, Risikoscores sind aktuell nicht in der praktischen Anwendung bewährt, sondern die Sachen, die Sie genannt haben, gucken Sie sich auch an und beraten den Patient ausführlich und gehen danach.
Ja, ich bin jetzt in einem moralischen Dilemma. Ich habe ja die KDIGO-Leitlinien koordiniert und da steht drin, nutzen Sie den Risikorechner. Aber ich sage Ihnen jetzt ganz heimlich, ich nutze den nicht.
Okay.
Ja, eine wichtige Information. Jetzt haben wir in der letzten Zeit, und das waren ja auch verschiedenste Meetings in der Zwischenzeit, ist ja letztes Jahr als letzte große Studie die Testing-Studie publiziert worden. Großes Kollektiv, vielleicht nicht einfach für uns zu interpretieren, aber ich denke, das wäre eigentlich ganz spannend, mal von Ihnen zu hören, wie denn die Schlussfolgerungen für Sie aus dieser Studie letztlich sind.
Ja, also Testing, ich gehöre zum Leitungsgremium. Die Studie ist gestern in JAMA akzeptiert worden. Gestern heißt also am 23.03. kommt demnächst also raus. Und Ich muss sagen, wir haben jetzt ein Dilemma. Testing sollte ein für alle Mal klären, soll ich nun Cortison geben oder nicht bei der IgA-Nephropathie beim Hochrisikopatienten. Wir haben Testing angefangen mit 0,8 Milligramm pro Kilo pro Tag Methylprednisolon. Das ist also das Äquivalent zu 1 Milligramm pro Kilo pro Tag Prednisolon. Und wir mussten nach 200 Patienten, 250 Patienten abbrechen, weil wir im Steroidarm eine Reihe von Todesfällen infektiöser Natur hatten. Da ist das Data Safety Board eingeschritten, hat gesagt, das könnt ihr so nicht machen. Dann haben wir die Steroiddosis halbiert auf 0,4 Milligramm pro Kilo pro Tag Methylprednisolon über 6 Monate getapert, also auf 0 runtergetapert. Und damit reduziert man das Risiko für 40% GFR-Verlust, Dialyse oder Tod um 70%. In der deutschen Stop-IGA-Studie haben wir einen Null-Effekt gesehen. Nach 10 Jahren war das Outcome völlig identisch, egal ob ich Steroide bekommen habe oder nicht. Und jetzt haben wir ein Dilemma. Man muss zu Testing 3 Sachen wissen. Erstens, das ist eine asiatische Studie. 95% der Patienten kommen aus China oder Südostasien. Da waren keine Kaukasier drin, 25 Patienten unter 500. Das ist insofern für uns eigentlich nicht die relevante Studie. Punkt 2, Testing hat mit einem alten Dogma aus Italien aufgeräumt, dass es einen Legacy-Effekt kriegt. Also ich mache irgendwas und 10 Jahre später habe ich immer noch einen Benefit. Das ist nicht der Fall. Sondern Testing hat gezeigt, dass ich die Ereignisse einfach 2,5 Jahre so etwa shifte in den Asiaten. Und dann geht die Kurve genauso hoch, wie sie in der Placebo-Gruppe hochgeht. Das heißt, und das ist eigentlich auch plausibel. Punkt 3, der mir ein bisschen Bauchweh macht. Ich werde jetzt zum Nestbeschmutzer. Wir sehen, dass die GFR in der Steroidgruppe steigt. Das ist eine EGFR basierend auf Kreatinin. Was macht ein hohes Steroid? Es macht einen Muskelschwund. Und es kann sein, dass Testing zumindest in kleinen Teilen auch leider auf einem Artefakt beruht. Wir hatten in dieser groß angelegten Studie keine Chance, Cystatin zu messen. Das hätte man, das geht vom praktischen Durchführen her nicht. Das heißt, ich habe 3 kleine Sorgen. Plus die sehr relevanten Nebenwirkungen, auch im Low-Dose-Arm hat es Nebenwirkungen gegeben, die mich sehr hoffen lassen, dass wir in 5 Jahren nicht mehr über Steroid reden.
Okay, das heißt jetzt in Zusammenfassung ganz klar für Sie weiterhin, wenn Sie die Möglichkeit haben, den Patienten in eine, sag mal, mit akzeptablem Risiko in eine Studie für die IgA-Nephritis zu bringen versus zum Steroid zu greifen, würden Sie eher die Studie nehmen und das Steroid weglassen?
Na klar. Also die Frage hat sich seit ewigen Zeiten für mich eigentlich nicht gestellt, weil wir alle in Studien drin haben, weil es jetzt SGLT2-Hämmer gibt, kommen wir gleich noch zu, und weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir in ein paar Jahren andere Therapien haben. Aber auch da müssen wir noch drüber reden. Stichwort Preis.
Genau, das haben Sie jetzt schon angerissen. Es wäre natürlich meine nächste Frage jetzt. SGLT2-Inhibitoren, welche Rolle nehmen die in der Behandlung der IgA-Nephritis ein? Wie ist da der besondere Effekt und genau, was kann man damit bewirken?
Also für die, die Pressemeldungen lesen, vor wenigen Tagen ist von Böhringer Pressemeldung rausgegangen, EMPA-Kidney-Studie ist beendet worden, weil überwältigender Erfolg. Da werden wir 500 oder ich glaube 700 IgA-Patienten drin haben. Es würde mich sehr überraschen, wenn das in der IgA-Nephropathie mit Empagliflozin nicht wunderbar wirkt. Wir haben bis jetzt die DAPA-CKD-Studie mit Dapagliflozin, wo es in einer Kohorte von etwa 250 IgA-Patienten eine 70% Risikoreduktion für diesen renalen Endpunkt gab. 50% GFR-Verlust, Dialyse oder Tod. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil es der Placebo-Gruppe so ungewöhnlich schlecht ging. Ich glaube, realistisch ist die Risikoreduktion wahrscheinlich 30-50%. Aber ganz wichtiges Argument pro SGLT2-Hämmer, das sind sehr sichere Medikamente. Man muss sich immer vor Augen führen, man hat ja einen Patienten in der Regel vor sich, der keinen großen Leidensdruck hat, die berufstätig sind, ja, die wollen arbeiten, die wollen nicht Nebenwirkungen haben. Und zweitens habe ich ein Medikament, was kostengünstig ist. Tagestherapiekosten wenige Euro. Wir kriegen andere Medikamente. In den USA ist gerade verkapseltes Budesonid, das gute alte Budesonid, in einer speziellen Verkapselung zugelassen worden für die IgA-Nephropathie. Jahrestherapiekosten $150.000. Wer soll das bezahlen, um Gottes Willen?
Ja, und es ist ja auch nicht ganz harmlos. Also ich erinnere mich selber sehr gut an einige Patienten der Phase 2 mit dem Medikament, die auch nicht frei von Steroidnebenwirkungen sind am Ende.
Nee, also wenn man genau hinguckt, gibt es Steroidnebenwirkungen unter Budesonid, die sind so aus dem Bauch raus gesagt 10% des systemischen Steroides. Was es aber in der Tat nicht gibt, ist schwere oder und gar tödliche infektiöse Komplikationen.
Jetzt waren wir schon bei den Zukunftsperspektiven, ja. Und Sie wie auch wir machen ja relativ viele klinische Studien, gerade in der IgA-Nephropathie, weil das ja so häufig ist. Was ist denn da aus Ihrer Sicht sozusagen die Therapie der Zukunft oder der Ansatz der Zukunft? Haben Sie da konkrete Meinung dazu, was da uns als nächstes erreichen wird oder besonders erfolgreich sein könnte?
Also ich glaube, dass wir viel erreichen werden mit einer optimierten und in Zukunft noch deutlich breiteren Supportivtherapie. Und wir sollen auch nicht alte Dinge vergessen. Bestes Beispiel, Aachen Technische Hochschule. Ich habe viele Maschinenbauer als Patienten. Die Jungs sind gerne ein bisschen verpeilt. Ich hatte da einen Patienten, der hat nicht richtig zugehört und hat statt 16 Milligramm Candesartan 64 genommen. Er hatte irgendwie verstanden, 4 Tabletten. Der hatte eine Proteinurie von 3 Gramm, bisschen moppelig. Maschinenbauer sitzen gerne viel und bauen eben nicht mehr richtig. Und nach so etwa 2 Monaten kommt er dann wieder her, erzählt mir, er sei einmal in der Dusche kollabiert. Seine Proteinurie war auf 0 runter. Mhm. 0. Ja, also 64 Milligramm Candesartan funktioniert. Ich kann die Leute in die Remission bringen. Und es gibt keinen besseren Prognoseparameter als Proteinurie 0. SGLT2-Hämmer erweitern unser Armamentarium. Ich glaube, dass der SGLT2-Hämmer im Wesentlichen darüber wirkt, dass er die Tubuluszelle vom Energieverbrauch entlastet. Das kostet ja irre viel Energie, diese ganzen Zucker rückzuresorbieren. SGLT2-Hämmer senken ein bisschen den Blutdruck, senken ein bisschen das Körpergewicht, wirken ein bisschen diuretisch. Also das sind eigentlich klasse neue Medikamente. Viel Hoffnung haben wir, dass die Endothelin-Antagonisten eine zusätzliche Aktion bringen werden. Endothelin wirkt direkt auf Mesangialzellen, wirkt natürlich auf den Blutdruck und da laufen große Studien. Es läuft von Firma Travera aus den USA eine Studie mit Sparsentan. Das ist so ein doppelter Endothelin-Angiotensin-Rezeptor-Blocker. Und es läuft von der Firma Chinook aus den USA eine Studie mit Atrasentan. Und das werden wir sicher in Zukunft deutlich mehr nehmen. Und dann gibt es noch einen Riesenblock. Es gibt 5 oder 6 Firmen, die derzeit dabei sind, Komplementhemmung zu testen. Und ich hätte große Hoffnung, dass uns das in der IgA-Nephropathie sehr helfen wird. Wenn, und jetzt kommt das leider ganz, ganz große Wenn, wenn wir das bezahlen können.
Ja, also das kann man sehr gut nachvollziehen, dass moderne Therapien relativ kostspielig sind. Wir sehen das, glaube ich, im Moment allenthalben, dass zwar innovative Technologien da sind, aber die Firmen sich diese Technologien auch entsprechend teuer bezahlen lassen. Und ich glaube auch, dass das natürlich eine Einschränkung im Alltag für uns sein könnte. Wir haben dann tolle Medikamente, aber wir können sie kaum jemandem verordnen, weil wir jedes Gesundheitssystem damit sprengen werden.
Ich zitiere mal etwas frustriert einen amerikanischen Kollegen aus der Pharmaindustrie. Eine pharmazeutische Firma, die ein tolles neues Medikament sehr teuer auf den Markt bringt, macht 90% ihres Gewinns in den USA, ein paar Prozent in Europa und Asien, und das interessiert die eigentlich gar nicht.
Also in Summe keine so tollen Aussichten für unsere Patienten von den modernsten Therapien zu profitieren. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge von Niere to Go zum Thema IgA-Nephritis. Wir hoffen, Sie haben alle, wie wir, spannende Einsichten zum Thema der Diagnostik, aber auch der Therapie dieser doch relativ häufigen Erkrankung bekommen. Und Herr Professor Flöge, wir danken Ihnen als einem der wirklich renommiertesten Experten in diesem Gebiet dafür, dass Sie mit uns zusammen dieses Gespräch geführt haben. Wir freuen uns natürlich auch, Sie hoffentlich bald mal wieder in einem Präsenzmeeting zu treffen. Und bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Danke und Dito. Und ja, so richtige Live-Treffen fangen ja wieder an und machen echt Spaß. Das habe ich wirklich vermisst. Also, alles Gute. Tschüss.
Können wir uns anschließen?
Tschüss.
Tschüss.
Danke.